Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Stunde mit Florian Werner zu sprechen, der neben mir sitzt. Herzlich willkommen, Florian Werner.
Ja, hallo, Jutta Persson. Schön, dass Sie alle da sind.
Florian Werner ist Sachbuchautor, spielt in einer Fußballmannschaft namens Autonama, das ist die Autoren-Nationalmannschaft, und in einer Band namens Föhn und hat außerdem Bücher verfasst, die mittlerweile eigentlich fast schon moderne Klassiker sind, kann man sagen. Zum einen hat mich sehr beeindruckt die Kuh Leben, Werk und Wirkung. Dann die Geschichte der Scheiße mit dem sehr schönen Titel Dunkle Materie. Das ist eine Kulturgeschichte. Dann hat Florian Werner über die Schnecken geschrieben in der Naturkundenreihe bei Matthes und Seitz und ein Buch über Schüchternheit. Ich glaube, das sind jetzt, sagen wir mal, die bekanntesten und wichtigsten Titel. Und für uns jetzt auch entscheidend, Florian Werner ist der Kolumnist beim Philosophie-Magazin und hat da eben eine Tierkolumne, aus der eben unter anderem auch das heutige Buch hervorgegangen ist. Jetzt muss es der Autor selbst kurz hochhalten, weil ich noch gar keins habe, die Weisheit der Trottellumme, was man von Tieren lernen kann. Florian, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, ich hoffe, man hört mich übrigens gut. Weil wir gar nicht so viel Zeit haben, stelle ich dir mit der ersten Frage gleich drei Fragen in einer. Und zwar die titelgebende Trottellumme. Was ist das für ein Tier? Was kann es uns sagen? Und hast du schon mal eins gesehen?
Ja, also die titelgebende Trottellumme, das ist ein, sie ist eben hier vorne auch abgebildet, wenn man sie sehen kann, ein Meeresvogel aus der Familie der Alkenvögel, ist unter anderem auf Helgoland beheimatet, der einzigen deutschen Hochseeinsel, lebt dort in den Sandsteinfelsen, brütet dort in bis zu 40 Metern Höhe. Und was mich fasziniert hat an dieser Trottellumme, einerseits bin ich schon seit, glaube ich, über 20 Jahren in diesen Namen verliebt, die Trottellumme, den die bösen Menschen ja angedichtet haben, weil sie angeblich so tollpatschig herumwatschelt. Das andere Faszinierende ist eben, dass sie in diesen Felshöhlen brütet, weit über den Felsen, weit über dem Meer. Und das heißt, wenn die junge Trottellumme zum ersten Mal schlüpft, wenn sie auf die Welt kommt, klar, sie ist noch nie geflogen und sie ist noch nie geschwommen. Also alles, was sie später mal machen muss, das muss sie erst lernen. Aber wenn sie es zum ersten Mal macht, im Alter von einigen Wochen, dann muss sie es auch gleich richtig machen, denn sonst ist sie tot. Also sie muss eben aus diesen 40 Metern Höhe in die eisige Nordsee springen und versuchen, über die Klippen hinauszukommen. Und das fand ich eben toll, diese Weisheit oder eben diesen Mut, etwas zu machen, wo es wirklich gilt, das richtig zu machen, und was man eben noch nie getan hat. Also dieser, und das habe ich eben im Rahmen dieses Buches versucht, mit dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard zu erklären, dass es so eine Art Sprung in den Glauben ist. Also Kierkegaard schreibt, glaube ich, an einer Stelle, man muss den Verstand verlieren, um den Glauben zu gewinnen, um Gott zu gewinnen, sagt er sogar. Egal, ob man das gläubig ist oder nicht, ich glaube, das hat sehr viel für sich, dass man eben für wahrhaft große Leistungen etwas dann auch wirklich machen muss. Man kann es vorher nicht nachlesen, wie dieser Sprung ins Meer geht, und man muss dann irgendwann wirklich springen. Und ich glaube, der dritte Teil deiner Frage, ja, habe ich die schon mal wirklich gesehen? Nein, ich muss gestehen, ich habe ich habe natürlich Filme über sie gesehen, ich habe Fotos gesehen, ich habe in Brems Tierlexikon, was natürlich immer neben meinem Schreibtisch steht, über sie gelesen, aber ich habe sie noch nie live beim Lummensprung beobachtet. Und meine heimliche Hoffnung ist natürlich, dass heute irgendwo hier jemand vom Literaturhaus Helgoland, wenn es das gibt, sitzt und sagt, Mensch, den Autor lade ich doch mal ein zu einer Lesung nach Helgoland. Am liebsten im Juni, denn im Juni ist immer dieser berühmte Lummensprung.
Also wir hoffen auf das Literaturhaus Helgoland. Was ich eben noch erwähnen wollte, Sie alle haben den großen Vorteil, Sie können Bernadette Zwiener, die neben mir steht und Gebärdensprachdolmetscherin ist, zuschauen und versuchen zu entschlüsseln, welches Wort die Trottellumme darstellt in der Gebärdensprache. wir haben leider nicht diese schöne Möglichkeit, Florian, ein bisschen. Aber nochmal kurz zurück zu den Tieren und speziell zur Trottellumme. Dein Buch ist ja sozusagen eine philosophische Handreichung für tierinteressierte Menschen. Du schaust dir Tiere an. Was können uns Tiere lehren? Was haben die den Philosophen voraus, die lange Jahre dafür studieren mussten? In gewisser Weise guckst eher auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede, was Tier und Mensch angeht. Und vor allen Dingen hast du dann, so einen Zugang, um zu gucken, was ist jeweils in dem Tier schon angelegt, beziehungsweise was könnten wir rauslesen. Was mich jetzt da als Philosophin sehr interessiert hat, gehst du induktiv oder deduktiv vor? Das heißt, spazierst du erstmal durch die Lande und schaust dir an, was kann dieses Tier, was vermittelt es mir möglicherweise, oder blätterst du deinen Kierkegaard durch, deinen Schopenhauer, deinen Kant, deinen Levinas, die kommen alle vor übrigens im Buch, und guckst dann wiederum, wie könnte das ein Tier gut illustrieren?
Ich glaube beides. Ich glaube, meistens ist es ich verwechsel die beiden immer, der induktive Zugang, nämlich, dass ich eher ein Tier sehe oder über ein Tier lese oder mich erinnere an ein Tier, was ich vielleicht mal als Haustier hatte, oder was mir begegnet auf der Straße oder im Zoo, und dass ich von da aus denke, Mensch, diese Eigenschaft ist doch faszinierend, das müsste sich doch auch philosophisch lesen lassen. Hin und wieder ist es natürlich auch umgekehrt so, dass ich einen philosophischen Text lese und denke, das ist ja unglaublich, das ist ja genau wie bei diesem oder jenem Tier. Ich glaube, idealerweise treffen sich eigentlich diese beiden Herangehensweisen, die Induktion und Deduktion in der Mitte, und man weiß gar nicht so richtig, oder ich weiß gar nicht so richtig, was eigentlich zuerst da war, die Henne oder das Ei oder eben das Tier und die Idee dazu. Also idealerweise werden die beide gleichzeitig geboren.
Ja, also um Ihnen kurz noch einen Eindruck zu vermitteln, es geht zum Beispiel um Bienen, die besonders für Habermas-Schüler, Habermasianer interessant sein können, weil die so einen herrschaftsfreien Diskurs pflegen, wie man eben lernen kann. Du hast die Ameise interessanterweise als Tier der Faulheit entdeckt und verweist auf den bekannten Essay Das Lob der Faulheit von Paul Lafargue. Dann gibt es Krokodile, die eben eigentlich sehr taoistische Tiere sind, weil sie das Tun ohne Tun illustrieren. Also so wird da so eine ganze Palette eigentlich aufgemacht. Und wir haben ausgemacht, dass Florian zwei kurze Passagen liest, damit sie sich selbst einen Eindruck verschaffen können. Und ich würde jetzt vorschlagen, vielleicht das erste Tier deiner Wahl.
Genau, ich würde gerne anfangen mit dem Nacktmull. Und zwar allein schon deswegen, weil ich gerne sehen möchte, wie Frau Zwiener den Nacktmull für uns verdolmetscht. Der Nacktmull. Sie haben gemerkt, die Geste mit den zwei Schneidezähnen, mit den zwei Säbelzähnen, das ist, weil der Nacktmull, ich weiß nicht, ob er Ihnen ein Begriff ist, er hat sehr, sehr ausgeprägte Schneidezähne, und zwar zwei oben, zwei unten und sonst nicht viel mehr. Er ist fast blind, er hat fast keine Behaarung, er ist eben fast nackt, wie der Name schon sagt. Er gilt bösen Zungen als das hässlichste Tier der Welt. Und ich lese mal meine Betrachtung zum Nacktmull vor und was man von ihm lernen kann. Eine große deutsche Tageszeitung bezeichnete ihn einmal als Penis auf vier Beinen, ein anderes Organ als Säbelzahnwürstchen. Der Nacktmull gilt vielen als das hässlichste Tier überhaupt. Tatsächlich ist der in den Halbwüsten Ostafrikas beheimatete Nager nicht gerade dazu angetan, bei menschlichen Betrachtern interesseloses Wohlgefallen zu wecken. Sein Körper ist wulstig und unbehaart, das Gesicht weitgehend konturlos, Augen oder Ohren sind kaum zu erkennen. Dafür ragen aus dem Maul vier riesige, sichelförmige Schneidezähne. Den Nacktmull selbst dürfte solche Kritik allerdings wenig jucken. Zum einen ist er fast blind, blickt also gnädig über die vermeintlichen ästhetischen Defizite seiner Artgenossen hinweg. Zum anderen ist er extrem schmerzunempfindlich. Entzündungen, Hitze, Hautverletzungen, Säure und, so dürfen wir auch annehmen, ätzender Spott können den Tierchen nur wenig anhaben. Sie werden von ihnen zwar durchaus wahrgenommen, aber nicht als besonders schmerzhaft empfunden. Verantwortlich dafür ist eine Veränderung im Aufbau der Nervenzellen. Die Schmerzrezeptoren sind so modifiziert, dass eingehende Reize erst bei 10-fach erhöhter Konzentration der Signalstoffe weitergegeben werden. Wo andere Tiere sich vor Schmerzen winden, zuckt der Nacktmull nur einmal kurz mit den Tasthaaren. Der Grund für die bemerkenswerte Schmerzresistenz dürfte in der Lebensweise dieser Tiere zu suchen sein. Nacktmulle leben dicht gedrängt in stickigen unterirdischen Höhlensystemen, in Kolonien mit bis zu 300 Tieren. Ihre Zähne sind scharf, die Umgangsformen robust. Und die Angehörigen einer Kolonie stammen, wie Bienen- oder Ameisenvölker, alle von einer Königin, also von derselben Mutter ab. Mehrere hundert Verwandte, die ein Leben lang in engen, schlecht belüfteten Räumen zusammengepfercht sind. Wer da nicht schmerzunempfindlich ist, dürfte es nicht lange im Familienverband aushalten. Leser von Arthur Schopenhauer dürften sich an dessen Fabel von den Stachelschweinen erinnert fühlen, die sich an einem kalten Wintertag so eng wie möglich zusammendrängen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Da sie sich dabei jedoch unwillkürlich durch ihre Rückenstacheln, das heißt laut Schopenhauer durch ihre widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler verletzen, müssen sie wieder voneinander abrücken, bis es ihnen zu kalt wird und das Bedürfnis nach Erwärmung sie wieder zusammenbringt, Pieks, Aua und so weiter. So lange, bis die Schweine, und das heißt natürlich wir Menschen, endlich eine mittlere Entfernung herausgefunden haben, in der sie es mehr schlecht als recht miteinander aushalten. Taxonomisch gesehen mögen die Nacktmulle zwar zu den Stachelschweinverwandten gehören, allerdings sind sie ihren spitzborstigen Unterordnungsgenossen in sozialer Hinsicht weit überlegen. Zum einen haben sie keine Spieße, mit denen sie nähebedürftige Mitwesen verletzen könnten. Zum anderen sind sie ebenso schmerzresistent, dass sie mit einer ganzen Stachelschweinrotte auf einmal kuscheln könnten, ohne sich von deren Sticheleien und Spitzfindigkeiten gestört zu fühlen. Anders gesagt, sie sind das ideale Vorbild für alle, die zu bequem sind, den heimischen Bau zu verlassen, zugleich aber meinen, die Nähe ihrer Familie nicht mehr ertragen zu können. Wer Cocooning mag, muss zum Nacktmull werden. Er muss lernen, seine überreizten sozialen Schmerzrezeptoren zu desensibilisieren. Er muss seine Kleidung ablegen und allfällige Körperbehaarung entfernen. Er muss die Augen zusammenpressen, bis nur noch zwei kleine, faltige Schlitze erkennbar sind. Und dann darf er an andere Nacktmulle denken und kuscheln. Vielen Dank.
Vielen Dank, Florian. Ja, das war der Nacktmull und gleichzeitig eine sehr schöne Schopenhauer-Variation. Ich wollte dich fragen, gibt es eigentlich generell Tierbeobachter oder Tierbeschreiber, die dich beeinflusst oder beeindruckt haben? Also es gibt ja eine ganze Tradition, zum einen Tiere so möglichst authentisch zu beschreiben, wie sie wirklich sind. Und dann gibt es gleichzeitig natürlich auch eine uralte Fabeltradition, die eben immer diesen Transfer herstellt und beides läuft so parallel, kann man sagen. Gibt es da Highlights für dich in deiner Lektüre, Anregungen?
Nicht bewusst. Ich muss gestehen, ich habe nie darüber nachgedacht, Mensch, ich möchte eigentlich bei diesen Miniaturen über Tiere genauso schreiben, wie es, ja, ich weiß nicht, La Fontaine oder so gemacht hat. Ich glaube, am ehesten vielleicht Robert Musil, wenn du so fragst. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie es kennen von Musil, so eine ganze Reihe von kleinen Tierminiaturen. Einmal über die Schafe, ein ganz, ganz tolles über Fliegen. Das heißt gar nicht über Fliegen, sondern die heißt das Fliegenpapier, wo er so ganz, ganz nah ranzoomt und lauter Fliegen beobachtet, die eben an so einem Fliegenpapier kleben geblieben sind und dabei dann eben auch plötzlich zoologisch extrem genau wird und beschreibt, wie eigentlich diese Organe der Fliegen wirken, wie die Fliegen versuchen, sich freizukämpfen von diesem Papier. Das sind, glaube ich, so Referenztexte von Robert Musil, die mich jetzt im Nachhinein, wo ich sagen würde, das ist natürlich ein riesengroßes Vorbild, aber da würde ich am ehesten hinstreben mit all meinen bescheidenen Möglichkeiten.
Ich habe kurz mal an Franz Blei gedacht, an das Bestiarium in der Weimarer Republik, der ja auch so toll bestimmte Autoren dann immer physiognomisch beschreibt. Also ich glaube, Kafka ist da so eine Art Mondeule. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da dachte ich auch, vielleicht hat dich das ja inspiriert.
Nee, eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, ich habe höchstens noch als eine Referenzfolie immer den Brehm am Schreibtisch liegen, der natürlich kein literarisches Werk ist, aber ehrlich gesagt, wenn man so eine alte Ausgabe des Bremen studiert, das ist ja faszinierend, weil er eben die Tiere auch noch extrem vermenschlicht, also anthropomorphisiert und beschreibt eben mit Charaktereigenschaften, mit vermeintlichen Schwächen, Fehlern, auch, glaube ich, moralischen Fehlern, die die Tiere vermeintlich haben. Und das ist sozusagen jetzt kein stilistisches Vorbild, aber ein, was ich sehr, sehr gerne lese, vielleicht dann gerade, um mich davon wieder abzustoßen und das ganz anders zu machen.
Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Es liegt ja immer auch so eine gewisse Gefahr in der Anthropomorphisierung und Vermenschlichung. Also einerseits ist es toll, wenn man diese fast verhaltensbiologischen Erkenntnisse nutzen kann. Andererseits könnte es natürlich auch riskant werden, weil ja vieles dann doch auch sehr anders ist, was Mensch und Tier betrifft. Also meintest du das damit, wenn du sagst, dich wieder davon absetzen? War das so angedacht?
Na, das war jetzt eher eine stilistische Frage eigentlich, was sozusagen das Schreiben angeht. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Also einerseits glaube ich, ich hoffe, das ganze Buch atmet natürlich eine große Tierliebe und eine große Faszination und Zuneigung zu den Tieren und auch die sogenannte anthropologische Differenz, also dieser Glaube, dass Mensch und Tier völlig radikal unterschiedliche Wesen sind, das ist, glaube ich, spätestens mit Darwin vollkommen überkommen. Aber ich sehe schon auch eine Tendenz im gegenwärtigen Nachdenken und Schreiben über Tiere, die allzu sehr zu vermenschlichen. Also es gibt ja gerade auch in den Spiegel-Bestsellerlisten etliche Titel, die sicherlich toll sind. Also ein Buch über Wölfe, die lustigerweise heißt es wirklich Die Weisheit der Wölfe. Das war mir nicht bewusst, als ich den Titel mir ausdachte. Die Weisheit der Trottelumme. Aber wo dann eben dieser Claim da ist, dass eigentlich die besseren Menschen wären. Und da bin ich doch sehr skeptisch, weil die Tiere uns natürlich in bestimmte Eigenschaften durchaus abgehen, die wir Menschen zum Glück haben, auch wenn wir vielleicht nicht immer von ihnen Gebrauch machen. Also eben die Fähigkeit, über Alternativen nachzudenken, die Fähigkeit zu moralischem Handeln, die Fähigkeit, Dinge zu unterlassen, die eigentlich die Lust oder der Trieb uns gerade naheliegen würden zu tun. Und ich glaube, die sollte man auch nicht zu kleinreden. Also einerseits, und ich glaube, das macht eben Tiere gerade so gut zu denken, wie Claude Lévi-Strauss, der große Anthropologe, glaube ich, mal gesagt hat, dass sie uns einerseits eben extrem ähnlich sind, aber auch sehr fremd bleiben bei all dem.
Ja, ich hatte also meine vielleicht zu mahnend klingende Stimme, was Tiervergleiche angeht, die hat eher darauf gezielt, dass es natürlich, also in der Verhaltensbiologie jetzt zum Beispiel, da gibt's natürlich dann auch manchmal schwierige Tendenzen, also quasi sozusagen das menschliche Verhalten zu sehr zurückzubinden an ein tierisches Verhalten und sozusagen halt bestimmte Kulturleistungen dann immer auf ihre Nützlichkeit hin zu befragen oder sozusagen jegliche Fortpflanzungsbestrebungen immer unter so einem Aspekt von fast biologistischer Zurichtung dann zu sehen oder dem eben so ein Dreh zu geben. Und das ist ja jetzt bei deinen Texten gerade nicht der Fall, sondern dir geht's ja eher darum, also wie du schon gesagt hast, eine Tierliebe tatsächlich auch so auf eine schöne Art kenntlich und lesbar zu machen und quasi nicht den Menschen zurückzustutzen, würde ich sagen, sondern halt Mitgeschöpfe klingt jetzt natürlich sehr christlich, oder aber zumindest auf Mitlebewesen zu verweisen, könnte man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja so ein bisschen die Kehrseite dieser Vermenschlichung von Tieren, wäre sozusagen die Vertierlichung des Menschen. Und das ist, glaube ich, was gerade sehr oft passiert, natürlich im Hinblick auf das Geschlechtliche, auf das Paarungsverhalten, aber auch in anderen Zusammenhängen. Ich habe kürzlich einen Text gelesen, da ging es um SUV-Fahrer und dann wurde eben erklärt, klar, das spricht irgendwas tief in unserem Reptiliengehirn
so
an.
Was meinte ich.
Man möchte da seine Horde irgendwie beschützen, deswegen braucht man eben diesen Spritfresser. Und das ist ja alles evolutionsbiologisch erklärbar. Oder auch, ja. Wenn es um Vegetarismus geht, dass man sagt, klar, das von seiner Darmlänge und seinem Gebiss her ist der Mensch eben zum Fleischfresser angelegt und muss deswegen eben Fleisch essen, kann nicht Vegetarier sein. Und interessanterweise, gerade da könnten uns die Tiere dann doch ein sehr konkretes Vorbild sein. Das ist auch ein Teil meines Buches über den Pacu. Pacu ist ein Süßwasserfisch aus Südamerika, der mit dem Piranha verwandt ist, also eben auch ein Zahnschema hat wie der Piranha, sehr, sehr scharfe Reißzähne. Er wird also als Fleischfresser geboren, aber Er bekehrt sich dann in reiferem Alter, wenn er erwachsen ist, zum Vegetarismus und frisst ab da nur noch Nüsse und Samen. Das heißt, auch die überzeugten Würstchengriller könnten sich mal den Pakuh zum Vorbild nehmen und sagen, okay, mein Zahn sagt mir Fleisch, aber das Gewissen sagt mir Gemüse und Salat.
Ja, du hast ja auch das Känguru als schönes Beispiel der rousseauischen Perfektibilität. Also das Känguru wächst immer weiter und ist sozusagen in einem ständigen Werdeprozess und verbessert sich eben immer. Also da ist quasi noch was zu machen in der menschlichen Anlage, wie man am Känguru sehen kann. Und aber auch, um nochmal konkret auf die vielen Tiere zu gucken, die du präsentierst. Also du hast den Axolotl, die Schlange, die Radlerspinne. Es gibt also wirklich auch sehr skurrile die Tiere, die da vorkommen. Hast du selbst eigentlich ein Tier, das dir jetzt da besonders ans Herz gewachsen ist? Eins, bei dem du denkst, ja, das könnte mein Wappentier werden. Ich lasse die Schnecke jetzt mal aus, weil die Schnecke ist was Spezielles.
Die ist aber schon auch in der Top 5 mit dabei bei mir.
Es gibt eine Top 5.
Es gibt natürlich Tiere, mit denen ich eine biografische Verbindung habe. Also in diesem Buch, wie Jutta Persson gerade schon sagte, gibt es eben Tiere, die ich tatsächlich nur aus der Literatur kenne, aus der wissenschaftlichen Literatur, die man auch überhaupt persönlich gar nicht kennen könnte, wie zum Beispiel der Flohkrebs, der in der Tiefsee lebt. Und wenn man eben kein Tiefseetaucher ist, ich bin es nicht, dann kennt man den notgedrungen nur, weil man über ihn gelesen hat. Und andere, und da sind schon unbedingt zu nennen die Schnecken, die ich eben sehr gerne zusammen mit meiner Tochter gehalten habe vor einigen Jahren, bis meine Frau Widerspruch eingelegt hat. Oder auch mein erster Hund, der auch schon lange tot ist, aber dem ist eben auch ein Kapitel gewidmet, das Kapitel über den Haushund. Ein sehr, sehr schöner Cocker Spaniel, dem ich, glaube ich, tatsächlich viel verdanke, was so das Lernen angeht über Emotionen, also so frühkindliche, präpubertäre Emotionen, also so erste Verliebtheit, Enttäuschung, Treue, Anhänglichkeit, Wiederversöhnung. Auch was so Machtverhältnis zwischen Partnern angeht, zwischen Herrchen und Hund. Das habe ich, glaube ich, alles von meinem Hund gelernt. Und ich glaube, ihm bin ich am nächsten emotional in diesem Buch.
Ja, und die Leser, muss man sagen, können da sehr viel über Hegel auch lernen, weil bei dem Hund du hast es jetzt so bescheiden gar nicht gesagt, aber du reflektierst da eigentlich auch das Herr- und Knecht-Verhältnis und fragst dich, was sich Hegel auch fragt, wer eigentlich der Herr und wer der Knecht ist und ob der Knecht und Herr beide nicht immer nur, also dass die gar nicht mehr für sich sein können, sondern schon so eine enge Bindung haben, dass eben eigentlich auch der Herr von seinem Herrsein erlöst werden muss durch den Knecht. Du machst es an einem Beispiel mit dem Stöckchen, was ich super einleuchtend fand. Ist derjenige, der das Stöckchen wirft, wirklich der Herr? Oder ist nicht auch, hat der Hund es nicht schon vorprogrammiert, dass man, so war doch der Gedankengang.
Genau, dass der Hund sich ja genauso gut fragen könnte, ob er nicht den Menschen so hervorragend dressiert hat, das Stöckchen zu werfen. Also wir denken immer, toll, wir haben dem Hund was beigebracht, er bringt uns das Stöckchen, aber der Hund denkt ja, Mensch, immer wenn ich dem Herrchen, dem vermeintlichen Herrn eben einen Stock gebe, dann schmeißt er den weg und ich darf rennen. Das heißt, es ist eigentlich eben ein sehr dialektisches Verhältnis zwischen Herrchen und Knecht, wenn man so möchte.
Sehr schön. Du hast noch eine zweite Tierlesung vorbereitet und ich glaube, wir haben jetzt genau noch 5 Minuten.
Haben wir noch Zeit für eine Lesung?
Wenn Sie noch Lust haben.
Dann würde ich noch den Abschnitt über den Löwen lesen.
Genau, und ich sage, während du die Seite raussuchst, sage ich gleich noch, bevor ich das nachher vergesse, der Autor signiert auch und weil es die Bücher gerade nicht an dem Buch, also bei der Buchhandlung gibt, gibt es sie am Philosophie-Magazin und im aktuellen Heft des Philosophie-Magazins verhandelt Florian Werner den Hasen, falls Sie Interesse haben am Hasen. Ah, für Ostern, das ist ja eine
Zeitplanung. Natürlich, das war alles so geplant.
Ach so, okay, gut, dann habe ich jetzt das gesagt, was ich vorhin noch sagen wollte und Florian liest den Löwen.
Ja, vielen Dank, Jutta. Nachdem König Richard I. sich während des dritten Kreuzzugs durch besondere Tapfer und auch Grausamkeit ausgezeichnet hatte, erhielt er den Beinamen Löwenherz. Als der Shakespeare'sche Macbeth den drei Hexen auf der Heide begegnet, raten sie ihm, sei mutig wie ein Löwe, und die dem tapferen bayerischen Heere gewidmete Feldherrnhalle im Zentrum von München wird natürlich von 2 stattlichen steinernen Großkatzen bewacht. Schon diese drei willkürlich an der Mähne herbeigezogenen Beispiele zeigen, der Löwe gilt nicht nur in gut monarchistischer Metaphorik als König der Tiere, sondern auch als Inbegriff der Kühnheit. Das ist insofern interessant, als das Bild, das vor allem männliche Exemplare der Gattung Panthera leo dem unbefangenen Zoobesucher vermitteln, ein völlig anderes ist. Wenn man nicht gerade das Glück hat, zur Fütterungszeit im Raubtierhaus zu sein, sieht man im Löwenkäfig meist nichts weiter als einen schnarchenden Haufen aus sandfarbenem Fell, dessen heroischste Handlung darin besteht, gelegentlich die Glieder zu recken und in Richtung der Betrachter durch das Gitter zu urinieren. Auch wenn dieses wenig majestätisch anmutende Verhalten der Käfighaltung geschuldet sein mag, fest steht, Löwenmännchen sind im Zoo wie in freier Wildbahn ausgesprochen faul. Um die 20 Stunden pro Tag verbringen sie damit, im Schatten zu liegen und am Savannenboden zu lauschen. Ist ihr heldenhafter Ruf überhaupt gerechtfertigt? Womöglich beruht der Heroismus der Löwen gerade hierauf, auf ihrem gesunden Schlaf. Wie der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, der ja auch hier auf der Messe übrigens ist, in einem Aufsatz zu Sigmund Freuds Traumdeutung argumentiert, besteht die Traumarbeit nämlich wesentlich darin, dass wir einen bestimmten drängenden, aber beunruhigenden Gedanken, dessen wir uns völlig bewusst sind, loswerden wollen. Zu diesem Zweck verzerren wir ihn und übersetzen ihn in die Hieroglyphen des Traums. Diese Hieroglyphen, so Žižeks Pointe, sind nun oft aber erschreckender als die Erlebnisse des Tages, die sie verarbeiten sollen. Sie sind viel unerträglicher als die äußere Wirklichkeit. Wir wachen also nicht etwa auf, weil wir von der kalten Realität aus süßen Träumen gerissen werden. Im Gegenteil, wir wachen auf, um dem Grauen unserer Träume zu entfliehen. Zitat Žižek, darin liegt die große Lehre von Freuds Traumdeutung. Die Wirklichkeit ist etwas für diejenigen, die den Traum nicht aushalten können. Oder kurz und polemisch, Wachsein ist feige. Leider wissen wir nicht, wovon Löwen den lieben langen Tag träumen und einer berühmten Bemerkung Ludwig Wittgensteins zufolge, selbst wenn sie sprechen könnten, würden wir es nicht verstehen. Aber dass Löwen träumen, ist unbestritten. Bis zu 25% ihrer Schlafzeit verbringen sie in der REM-Phase, genauso viel wie wir Menschen. Bis zu 5 Stunden täglich beschäftigt sich das wackere Löwenmännchen also mit der Traumarbeit, entziffert die entsetzlichen Hieroglyphen seiner Träume, stellt sich seinen Dämonen. Andere, furchtsamere Tiere würden in die Wachwelt entfliehen, nicht so der König der Tiere. Er gähnt nur einmal kurz und mannhaft und dreht sich dann tollkühn auf die andere Seite. Eine beneidenswerte Fähigkeit und ein Trost für alle Menschen wie mich, die gerne etwas länger auf dem faulen Pelz liegen. Sie können mit Fug und Recht von sich behaupten, ich schlafe nicht, ich kämpfe wie ein Löwe. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Florian Werner, und Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und danke auch an Bernadette Zwiener.
Ja, vielen Dank, Jutta Persson, vielen Dank Ihnen allen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.